Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene. Heute habe ich Dirk Held bei mir. Er ist Co-Founder von BrainSuite und das schon, das habt ihr vor 6 Jahren gegründet. Also erstmal hallo.
Hallo.
Das habt ihr vor 6 Jahren gegründet, das heißt also lange bevor Menschen wie ich überhaupt über KI diskutiert haben und geredet haben, also vor dem Chat-GPT-Moment.
Ja, wir haben 20, ne, also der Christian Scheier und ich, wir haben ja Decode gegründet 2007. Decode ist eine Marketingberatung, die sich auf Neuro, in Deutschland heißt es Neuromarketing spezialisiert hat, ne, so. Das ist so die Ecke, aus der wir kommen. Und der Chris Scheier, der hat schon in Mitte der 90er Jahren mit neuronalen Netzen am Caltech University in den USA gearbeitet im Bereich, hört sich jetzt ein bisschen fancy an, Computational Neuroscience. Ne? Also du hast ja immer in den 70er Jahren kamen ja die Computer auf und dann hat man die Metaphern, die man da hatte, zum Beispiel Arbeitsgedächtnis, ne, so. Das hat man dann in die Kognitionswissenschaften genommen. Also das heißt, es gab schon immer diesen Austausch zwischen Kognitionswissenschaften und Computerwissenschaften. Und daher kommt dann auch diese neuronalen Netze, das Gehirn nachbilden, so, ne? Und das nannte man in der Mitte der 90er dann eher Computational Neuroscience. Da würde man heute AI zu sagen. So. Das waren aber auch schon damals neuronale Netze. So.
Spannend, dann seid ihr sozusagen die Pioniere von dem Ganzen. Also die Branche, also die Branche ist sozusagen Pionier dieser ganzen AI-Geschichte.
Genau. Ne, so, also ne, du hast also diese Idee der neuronalen Netze kommt ja dann auch aus der Perfunktionswissenschaft, weil eben unser Gehirn als assoziatives Netzwerk und als Mustererkenner eigentlich funktioniert. So, da kommt die Analogie her. Und das ist ja das, wo man sozusagen den Mensch nachbildet. Das kommt von dort. Ne? Du hast neuronale Netze. In unserem Gehirn sind es Assoziationen vor allem, ne? Assoziative Netze, die Muster erkennen, die Kalkulationen durchführen und nichts anderes haben wir heute. Und man nimmt sozusagen das, was man vom Gehirn weiß, wie es funktioniert, und hat das dann überführt. Und da hat der Chris Scheier das schon in der Mitte der 90er gemacht, hat auch einer der ersten Lehrbücher zum Thema artifizielle Intelligenz, also früher neuronale Netze geschrieben. Und dann kam der sogenannte AI-Winter, weil man einfach nicht genug Daten hat. Man kann nicht weiter. Es ist gar nicht so, dass sich die Ansätze so dramatisch verändert haben, sondern es kamen vor allem Daten und Rechenleistung dazu. Und dann haben wir angefangen in 2019 mit Procter & Gamble dann erste Piloten zu machen. Wie können wir diese neuronalen Netze dann AI nutzen, um die Effektivität von Werbemitteln und Touchpoints vorherzusagen. Und aus diesen Piloten, die wir noch unter dem Dach Decode gemacht haben, haben wir dann 2020 gesagt, wir machen einen Spin-off und das heißt dann BrainSuite und das ist dann eher eine Softwarefirma, weil wir gemerkt haben, du kannst nicht eine Consulting-Firma machen oder du kannst als Consulting-Firma keine Software machen. Das sind sozusagen zwei Welten, die kriegst du nicht zusammen.
So. Gut, und die Software ist natürlich wunderbar skalierbar.
Natürlich, ne? So, dann ist es genau anders als Service, ne? Genau.
Jetzt die Frage: Es gibt Menschen, mit denen ich rede, die aus dieser Pionierzeit, also aus dem Machine Learning kommen und die dann sagen, naja, also Gen AI hat jetzt nicht so wahnsinnig viel verändert. Wie sieht's für euch aus mit den Large Language Models, die wir heute haben? Haben die was verändert? Was verändern die für euch, für eure Arbeit, für euer Produkt?
Ja, also für unser Produkt ganz konkret. Wir haben ja angefangen dann auch mit 2019 gab es sozusagen noch keine Large Language Models. Das heißt, unser Startpunkt war dann Machine Learning und Deep Learning. So. Und wozu wir es heute nutzen, ist eigentlich an zwei Stellen. Ganz am Anfang, um aus Bildern und Videos und Texten Features zu extrahieren. Ne? Also das eine ist sozusagen die Extraktion von bestimmten Features und ganz am Ende die Ergebnisse zu interpretieren, zusammenzufassen. So, ne? Also eigentlich vorne und hinten. Aber in der Mitte, wenn man wirklich präzise und auch robust und auch wiederholbar eine Evaluation von Werbemitteln machen will, so, dann sollte die Prediction, die sollte dann, wenn das ein LLM macht, dann hat man Probleme, weil die natürlich halluzinieren, die sind nicht repetitiv, ne, so. Aber vorne spielen sie eine große Rolle, und hinten raus bei der Zusammenfassung, bei der Interpretation. Das sind eigentlich die beiden Punkte. Das ersetzt jetzt nicht, weil du kannst natürlich auch hingehen, kannst sagen, lädst ein Werbemittel hoch und sagst, wie wird das meine Zielgruppe finden? Finden die das gut? Und dann kriegst du eine schöne Antwort. Okay. Die klingt auch plausibel, weil so sind die nun mal trainiert, dass sie einem plausible Antworten geben. Ob das dann wahr ist, steht auf einem anderen Ding. Das heißt, die Kombination aus prädiktiver KI und LLMs, das ist dann eigentlich ziemlich mächtig so.
Der Grund, warum Menschen, so einfach denkende Menschen wie ich, im November 22 so begeistert waren, war ja, dass wir endlich mit der Maschine reden konnten und es einigermaßen plausibel klingt. Das heißt also, und da sind wir genau bei den beiden Punkten, die du sagst, nämlich Input, also ich gebe einen Prompt ein oder ich lade ein Bild, einen Text hoch, was auch immer. Und auf der anderen Seite antwortet mir das Ding dann in einer Art und Weise, wo ich sagen kann, ja, die Antwort gefällt mir, nee, mach's kürzer oder mach's so und so weiter. Aber was dazwischen ist, ehrlich gesagt, interessiert mich das überhaupt nicht. Und ob das jetzt Claude ist oder ob das OpenAI ist, das ist nicht mein Problem. Da müssen die Maschinen sich drum kümmern. Mich interessiert eigentlich nur das Interface. Das heißt, so sieht's auch bei euch aus. Das Interface hat sich massiv gewandelt.
Noch gar nicht so sehr. Also hier von, ne, wenn wir jetzt aus der User Experience kommen, in unserem Fall jetzt, geht ja um die Evaluation von Werbemitteln gegenüber so Best Practices. Ne? Also du hast Verpackungen, die haben bestimmte Gütekriterien, du hast ein TikTok-Video, hat andere Gütekriterien. Ne? So. Das heißt, bei uns lädst du dann entweder eine Verpackung oder ein TikTok oder was auch immer hoch und dann wird anhand dieser Best Practices vorhergesagt, wie gut, was sind die Stärken und Schwächen. So. Das Interface ist immer noch dasselbe. Lädst was hoch und kriegst ein Ergebnis. So. Das heißt, da hat sich eigentlich gar nichts geändert, sondern das, was im Backend läuft, das ändert sich dann halt. Ne?
Okay, also interessiert mich bei dir eigentlich nur die Zahl, die rauskommt, nämlich ist besser als das, was wir vorher hatten oder ist nicht besser als das, was wir vorher hatten.
Genau, und aber auch das Warum. Das ist ja das Schöne, wenn du jetzt zum Beispiel nur Deep Learning nimmst, dann kriegst du eine Zahl raus, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird das gut funktionieren. So. Dann mache ich aber nicht warum. Wir haben eher so einen Machine Learning Ansatz, das heißt, wir haben bestimmte Eigenschaften und testen für jede Eigenschaften. Kommt das Logo durch? Wird's gesehen? Habe ich es im TV-Spot? Ist es am Anfang und am Ende, weil wir wissen, das ist wichtig? Ne? So. Und dann hast du ein Stärken-Schwächen-Profil, weil nur dann weißt du überhaupt, was du optimieren musst. Weil ansonsten hast du nur einen Score und sagst dir gut, schlecht, ja so. Und jetzt nochmal neu. Also das hilft dann nicht. Ne?
So, jetzt eine Frage zu dem Wissen, was ihr im Hintergrund habt. Denn es ist ja durchaus ein Unterschied, ob ich Marke A oder Marke B bin. Marke A hat die Zielgruppe, Marke B hat die Zielgruppe und außerdem ist die Marke auch eine ganz unterschiedliche. Das heißt, wie weit spielt das Thema Zielgruppenmodellierung eine Rolle, dass ich euch also maximal Informationen in euer System gebe, aus meinen diversen Systemen über meine Kenntnis meiner Kunden?
Ja, genau. Also das Thema hier ist, wenn wir jetzt bei dem engen Use Case von Evaluation der Wirkung eines Werbemittels bleiben, ne? Weil ansonsten wird es zu groß, glaube ich. Also wenn wir dabei bleiben, dann ist die Wirkung von einem Werbemittel ist immer, dass das Asset, das Werbemittel an sich mit seinen Eigenschaften und der Kontext. Und der Kontext ist, erstens ist er dynamisch, das macht es schon mal schwierig, weil Bedürfnisse ändern sich, Trends kommen rein und raus, ne, so. Du hast andere competitive environments plötzlich, ne, da kommt eine neue Marke rein, wie auch immer. Und zum Beispiel die Bekanntheit oder die Positionierung einer Marke ist ja auch Kontext. Und das ist in Ländern, kann das sehr anders sein. Ne? Wenn wir Nivea haben hier in Deutschland, haben wir ne, die Dose als ikonisches Geburtsmerkmal. Wenn du nach China gehst, sind die mit ganz anderen Kategorien rein. Erst, ne? So. Also diese Kontextabhängigkeit, die ist extrem dynamisch und die eignet, und da hat die KI Schwierigkeiten. Also entweder gibst du der KI ganz, ganz viel Kontext mit. Was wir aber machen ist, weil das der Kontext so dynamisch ist und so vielfältig, dass wir sagen, wir konzentrieren uns auf die Eigenschaft des Assets. So. Und der Kontext, da hat die KI einfach auch Limitationen. Deshalb kann es auch nie die Marktforschung komplett ersetzen. Nur die Konsumentenforschung nicht komplett ersetzen. Man kann das natürlich diesen Kontextaspekt oder Anteil der Wirkung, den kann man theoretisch natürlich auch mit KI abbilden. Aber dann brauchst du für jede Zielgruppe, für jedes Land, für jede Positionierung der Marke in dem Land und, brauchst du alles eigene Modelle sozusagen. Und das kannst du gar nicht leisten.
Okay. Das heißt, um eine Frage mal zu klären, ihr seid weltweit für eigentlich alle FMCG-Hersteller unterwegs oder fast alle, vermute ich mal.
Also, ja.
Und das ist auch euer Kern. Also euer Kern ist wirklich Verbraucher, Marketing, großer Marken und eben dieser FMCG-Bereich.
Gar nicht so sehr FMCG, also alle, die Marketing betreiben. Kann auch B2B sein, kann auch Service sein, Telekommunikation. Das ist eigentlich egal.
Okay, dann, ja, ich versuche nur gerade, dich so ein bisschen in eine Richtung zu drängen, denn, ja. Also das heißt, du sagst, nee, auch B2B, das heißt, auch ich, Thorsten Schwarz, Geschäftsführer der Marketingbörse. Unsere Zielgruppe sind ja speziell Marketingleute und wenn ich dir jetzt irgendein Werbemittel, also einen Text gebe, ja, um zu evaluieren, kommt der gut an oder nicht. Das muss man ganz unterschiedlich sehen, weil alleine bei uns schon Marketingleute sind nicht Marketingleute. Der CMO braucht einen anderen Text als der Marketingmanager.
Also was wir hier, wenn wir jetzt noch zurückgehen, und das glaube ich unser USP ein bisschen, dass wir vom Gehirn her kommen. Und wenn du die Prozesse im Gehirn dir anschaust, was so abläuft, dann hast du erstmal Aufmerksamkeit und Wahrnehmung. Dann hast du das Dekodieren, also das Verstehen. Das sind zwei Fragen, nämlich was ist das hier überhaupt? Also wenn du jetzt einen Banner schaltest, ne, so, dann muss ja erstmal das Gehirn den Banner überhaupt wahrnehmen im Kontext, muss Aufmerksamkeit bekommen. Muss erkannt werden, was ist das überhaupt? Marketingbörse. Und dann muss das Gehirn verstehen, was ist hier die Botschaft? Und dann, erst dann, kommt die Bewertung. Nämlich, ist das relevant für mich oder nicht? Und erst dort kommt die ganzen Zielgruppen und Bedürfnisse rein. Vorher, ob es wahrgenommen wird oder nicht, ob es verstanden wird, das ist Informationsverarbeitung. Das ist ziemlich universell. Aber die Bewertung ist natürlich hochdynamisch. Wenn du aber wir lösen das Problem so. Wir haben Informationsverarbeitung, die ist eigentlich universell. So. Dann kommt ja das Bedürfnis rein. Das heißt, wir geben unseren Kunden die Möglichkeit reinzuschreiben, was sind die Bedürfnisse deiner Zielgruppe? Weil die musst du ja vorher wissen. Schon. Bevor du das Werbemittel weißt, solltest du wissen, was sind die Bedürfnisse. So. Das heißt, ganz am Ende des Prozesses zu fragen, sag mal, ist die Botschaft überhaupt relevant? Da hat man eher ein Prozessproblem, to be honest, oder? Also,
Genau.
Kennst die Bedürfnisse. Das gibst du unserer Maschine mit und dann können wir sagen, drückt dieses Werbemittel die intendierte Botschaft in Wort und Schrift aus. Ob das dann wirklich relevant ist für die Zielgruppe, können wir nicht sagen, aber das solltest du ja wissen. Also, weißt du, so. Das heißt, das ist sozusagen der Weg, wie wir das dann machen, dass wir den Kontext mitgeben, dass wir sagen, pass auf, für die ist, keine Ahnung, Effizienz wichtig. Ne? Dieses Werbemittel ist hier Effizienz. Und da gucken wir, ob der Text oder das Bild Effizienz zum Ausdruck bringt. Und dann kannst du natürlich auch Dinge machen, wie die Markenwerte mitgeben. Ne? Um zu gucken, sind die Markenwerte da? Du kannst Distinctive Assets mitgeben, um zu sagen, wenn die Distinctive Assets sind die drin, ne? Habe ich eine Konsistenz über die Kampagnen hinweg und so weiter. Das kannst du dann alles machen. Aber die Bewertung am Ende deiner realen Zielgruppe, Wir können nur gucken, wie gut enkodierst du deine Botschaft, aber nicht, ob das Dekodieren dann wirklich relevant ist. Weil das ist zu dynamisch. Das kann keine KI der Welt.
Okay. Dann mal ein ganz anderes Thema, nämlich du sagst ja gerade Marke. Marke heißt, ein Werbemittel kann kurzfristig funktionieren, bringt eine ganz hohe Klickrate, was auch immer, weil ganz viele Menschen darauf reagieren. Aber für die Marke langfristig, der schadet es eher, weil es irgendwie negativ ist. Und da gibt es ja genug Beispiele von klickoptimierter Werbung, die so potthässlich ist oder was auch immer, die will ich gar nicht haben. Wie weit könnt ihr nicht nur kurzfristig messen, sondern auch langfristige Prognosen geben?
Genau, also das ist, also erstmal müssen wir dann, also was ihr ansprecht, ist Performance versus Brandbuilding. So, ne?
Genau.
Genau, okay. Und dann wäre der erste Schritt zu sagen, was bedeutet Brandbuilding? Und Brandbuilding ist eigentlich jetzt von der Kognitionswissenschaft her gedacht, Assoziationen bilden im Gehirn der Konsumenten. Und das funktioniert nur, indem ich eine Konsistenz habe. Und diese Konsistenz kann formal sein, habe ich bestimmte Iconic Assets, Farben, Form, whatever. Und habe ich bestimmte Markenassoziationen, Markenwerte, für die ich stehe. Wenn die beiden Dinge umgesetzt sind, dann bist du sehr flexibel, wie es aussieht. Also diese Dichotomie, also für mich sind das zwei Achsen und nicht zwei Pole. Das soll eher effizient sein in Bezug auf, habe ich das sozusagen kanalspezifisch auf Performance getrimmt und kann trotzdem formal meine Marke aktivieren für Mental Availability und zweitens die Markenassoziation stärken, die ich habe. Das ist ja kein Widerspruch mit Performance. Ja, ne? Aber es wird im Marketing immer als Entweder-Oder kommuniziert. Wie früher in den 90ern hat man gesagt, Ratio oder Emotion. Jetzt sagt man halt Performance oder Marke. Also es wird immer sozusagen als Pole diskutiert und eigentlich sind es zwei Achsen. Und die sind unabhängig erstmal. Ich kann aber bei beiden hoch sein.
Heute Morgen ist mir eine bekannte Marke, die auch ihr beratet, unter die Finger gekommen. Das heißt konkret, ich habe eine Zahnpastatube aufgemacht und wollte die Zahnpasta rausdrücken. Und dann ist mir das Gleiche passiert wie bei dem Honig, wo ich dann auch lernen musste. Und bei Honig verstehe ich das noch, dass er ausläuft, dass man erst das Ding aufschrauben muss und dann irgend so ein Papierchen wegmachen muss und erst dann kommt da Honig raus. Jetzt passiert das auch bei der Zahnpasta und ich habe mir geschworen, diese Marke musst du jetzt dir merken und zwar als negativ, die nie wieder nehmen und dann kommt wahrscheinlich die nächste und so weiter. Da haben ja auch irgendwelche Tüftler dran gearbeitet und sich viel Gedanken gemacht, ob sie, weil das war so friemelig, das Ding da abzumachen, das hat mich echt geärgert.
Ja, also das ist dann ja Produktexperience, das hat dann wenig mit Werbemittel so zu tun, ne, und mit KI. Sondern
also Verpackung. Verpackung war nervig und nicht praktikabel. Sicher irgendwelche Hygiene-Fetischisten werden sagen, ist ja viel besser und dann kommen keine Viren dran oder so. Ich weiß es nicht, was dahinter steckt.
Also du hast auf jeden Fall ein Sicherheitsthema, deshalb ist das da. So, aber wenn wir jetzt vom so ein bisschen weg, Werbemittel, KI, sondern insgesamt, wie treffen Menschen Entscheidungen? Dann hast du im Gehirn eine Währung, das ist Value und der ist Belohnung und Schmerz. Und was du gemacht hast, du warst im Laden, hast die Verpackung gesehen und du hast bestimmte Bedürfnisse und Erwartungen und die Verpackung hat dir signalisiert, das Ding erfüllt deine Erwartungen und deshalb hast das einen Belohnungswert gehabt und du hast es gekauft. So. Und dann hier bei der Product Experience, da hast du auch Belohnung und Schmerz. Und das Friemelige war Schmerz. Und zwar sehr tangibel. Ne? So, weil du friemeln musstest, hat dich geklappt, hat Sauerei gemacht. So. Das heißt, Schmerz ist, und es ist ganz, ganz spannend, ne? Wenn du Leuten Preise zeigst, dann aktiviert das ein Areal, heißt Insula. Das verarbeitet Schmerz, auch physischen Schmerz, Mobbing, das ist dort. So. Und so verarbeitet unser Gehirn sozusagen auch diese Dinge, die Produktkonsum. Das heißt, das Friemelige waren Verhaltenskosten sind Schmerz. So. Und was dann ganz spannend ist, Belohnung und Schmerz wird diskontiert mit drei Dingen. Ist es tangibel für meine Sinne? Habe ich die Belohnung oder den Schmerz sofort? Und wie sicher ist Belohnung und Schmerz? So. Die Zahnpasta hat ja die Belohnung, dass deine Zähne gesund sind und sauber und shiny und weiß und was auch immer. Okay. So. Ist das tangibel im Moment der Nutzung? Nein. Die sind nicht sofort weiß. So. Zweitens, ist es sofort da? Ja, schon, du putzt. Okay. Und dann, wie sicher ist es, dass du kein Karies kriegst? Nicht so sicher. Wirst du kriegen, ob du willst oder nicht, irgendwann. Okay. So, aber der Schmerz, dieses Friemelige, ist das tangibel mit deinen Sinnen? Ja, ist es. Ist es im Moment der Nutzung tangibel? Sofort der Schmerz da? Ja, weil es nervt total. Und wie sicher ist der Schmerz? Der ist auf jeden Fall sicher, weil das Ding wird nächstes Mal auch wieder dieses friemelige Ding haben. Das heißt, beim Kauf war der Value hoch, also ne, weil die Belohnung hoch war. Der Schmerz war niedrig, weil du den Schmerz überhaupt nicht erlebt hast. So, den hast du gar nicht antizipiert. Und dann in der Nutzung aber war die Belohnung immer noch dieselbe, aber der Schmerz ist extrem gestiegen und damit ist der Gesamtvalue gering und dann kaufst du es nicht mehr. Also so kalkuliert das Hirn sozusagen Value und entscheidet dann.
Ja, aber da muss ja irgendein Produktverantwortlicher muss ja die Entscheidung getroffen haben. Jetzt packen wir dieses Ding da drauf, also jetzt machen wir die Tube zu. Weil irgendein System, vielleicht eures, ihm suggeriert hat, ja, das bringt wieder Vorteile, weil die Menschen fühlen sich dann sicher. Und eventuell bin ich ein sehr kleiner Teil der Zielgruppe, denen also das eigentlich ziemlich alles egal ist und die auch keinen besonderen Nutzen in der oder jener Zahnpasta sehen. Oder es gibt ja innerhalb der Marken dann auch nochmal eine Differenzierung von verschiedenen. Das ist ja unheimlich kompliziert für so ein einfaches Produkt. Aber da scheint es wohl Menschen zu geben, weil das wird ja sehr intensiv untersucht, so dass am Ende unterm Strich es positiv war für die Entscheidung.
Nicht, also ich glaube, was für uns als Konsumenten, wir sind ja beide auch Konsumenten, nicht immer so transparent ist, sind auch rechtliche Regularien.
Ne? Okay.
Kann ja gut sein, dass das irgendwas ist, was von außen kommt und gar nicht consumer-centric ist. Also gar nicht aus einem Konsumentenbedürfnis herauskommt, sondern aus einem rechtlichen Ding. Muss ja nur sein, dass in Amerika einer mal verklagt wurde, weil die Tube ausgelaufen ist und er ist ausgerutscht und kriegt 10 Millionen. Also jetzt, ne?
So. Ja, ja, ich verstehe. Okay.
Und ich glaube, wenn ich es richtig hier erlebe, haben das mittlerweile alle. Deshalb wäre mein Best Guess, dass das eher ein rechtliches Regulationsding ist, als jetzt ein Konsumentenverständnis.
Okay, gut. Aber ich merke schon aus deinen Antworten, du beschäftigst dich extrem intensiv mit genau diesen Aspekten, also das strukturiert zu analysieren, die einzelnen Prozesse, die hinter so einer Entscheidung stehen, um daraus dann ein Modell zu entwickeln, das eine gute Prognosefähigkeit hat.
Klar, das ist mein Job sozusagen.
Genau. So, und jetzt eine Frage zu der Skalierbarkeit eurer Software. Also ihr seid für die großen FMCG-Konzerne unterwegs. Wie verteilt sich euer Business zwischen großen FMCG und den anderen? Und wie sieht das Wachstum aus? Wo wächst ihr? Oder wo seht ihr in Zukunft Märkte, was Segmente angeht, Unternehmenssegmente?
Ja, also ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, ist eine Marketingorganisation jetzt groß oder klein oder B2B, B2C, whatever. Ich glaube, es gibt so zwei Aspekte hier. Das eine ist, wir haben jetzt eine KI und ne, das ist ja nur Mittel zum Zweck. Was wir eigentlich haben ist, wir haben aus den Neurowissenschaften Best Practices identifiziert pro Werbemittel. Und die KI ist nur Mittel zum Zweck, in wenigen Minuten ein Werbemittel gegen diese Best Practices zu evaluieren. So. Was hier unsere Lösung eigentlich ist, ist eine Demokratisierung dieser Best Practices. Weil die Procter & Gambles und Mars und Henkels dieser Welt die kennen diese Best Practices, ne? So. Aber ich weiß nicht, ob du sie, ne? Ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich weiß nicht, ob du und dein Marketing-Team alle diese Best Practices so im Detail kennt. So. Das heißt, das ist eigentlich der Mehrwert, dass du mit KI jedem Marketing-Team diese Best Practices an die Hand geben kannst. Auch bei einer Agentur. Machen wir uns nichts vor. Der Senior Designer, das ist nicht derjenige, der die Assets schrubbt. Das ist ein Junior. Der kennt die Best Practices noch nicht. Aber hier hat er sozusagen ein System, das sind die Best Practices. So. Das heißt, das ist eigentlich eher egal, wie groß die Marketingorganisation ist. Wo die beiden sich unterscheiden, die wirklich großen und die eher kleineren, ist, wie tief sie diese Lösungen in ihre Systeme einbauen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ne? Es werden ja immer mehr Assets auch mit generativen Plattformen kreiert. Ne? So. Und jetzt zum Beispiel Unilever, die haben auch so eine Generative AI-Lösung. Und dort werden Assets kreiert. Das wird dann über eine API zu uns geschickt. Und wir schicken direkt zurück, ob das gut ist oder nicht. Das ist etwas, was kleinere, also diese Tiefe der Integration in die Prozesse, das machen dann eher die größeren globalen Firmen. So. Aber ihre Assets hinsichtlich Best Practices zu analysieren, ich glaube, das sind selbst kleine Marketing-Teams dran interessiert. Ne? Ich glaube, das sind so die beiden, da trennt sich das. Gar nicht so Größe oder Branche, sondern wie tief will ich es integrieren in meine Prozesse? Zum Beispiel, wir schließen jetzt gerade Unilever die ganzen Ad-Manager an. Das heißt, das wird dann automatisiert. Ne? So, das werden rund 250.000 Social-Media-Videos sein dieses Jahr. Das ist natürlich eine Menge, die, das ist, ne, so absurd, aber das ist dann Maschine zu Maschine. Aber diese Best-Practice-Idee, die ist sozusagen egal, wie groß eine Marketing-Organisation.
Wie sieht es aus mit Meta und Google? Kaufen die euch oder machen die sowas selber? Oder wie gehen die vor? Weil das sind ja eigentlich die größten Hebel.
Genau, die machen das, also die machen auch selbst Studien. Die sind gar nicht so super daran interessiert, die Performance so komplett transparent zu halten. Ne? So, das ist gar nicht so, sie wollen, dass da viel gemacht wird und ne, so. Genau, die haben irgendwie ihre eigenen Bedürfnisse da. Die machen natürlich auch viel. Zum Beispiel Google hat ja auch dann diese Brandlift-Studien. Ich weiß nicht, ob der, ne, so. Genau, aber da haben wir zum Beispiel dann, sind es eher bei uns die Unternehmen, die dann untersuchen, welche Eigenschaften eines Assets treiben Brandlift. Zum Beispiel, ne? Und um zu verstehen, was muss ich tun? Und da gibt's zum Beispiel ganz spannend bei den ganzen Creator-Videos, die sind ja im Moment sehr am Steigen, ne? Da hast du ja zwei Performance-Daten. Du hast diese View-Through-Rate, also wie lange wird das Video geguckt, und du hast Brandlift. Und da gibt's ein ganz spannendes Problem, nämlich wenn du die Marke, also wenn der Creator deine Marke ganz früh zeigt, dann geht die View-Through-Rate runter. Und das heißt, du darfst die Marke nicht ganz am Anfang zeigen. Solltest sie aber nicht später als 6 Sekunden zeigen. Warum? Weil selbst bei Creator-Videos hast du so eine Dropdown-Kurve, dass nach 6 Sekunden sowieso nur noch 40% da sind. Das heißt, dieser Trend, ne, es gibt auch so Performance-Metriken, die sich sozusagen diametral sind. So. Und das sind aber genau Insights, die du dann wirklich gebrauchen kannst, um genau zu sagen, okay, was ist der Sweet Spot? Ne? So. Wie mache ich das? Ne? Und das pro Werbemittel. Weil das anders ist. Creator hat ein bisschen andere Regeln als normales. Also, ja, deshalb Best Practices, das ist eigentlich der Mehrwert. Und dann nutzt man KI, um das eben in Minuten zu analysieren. Das ist eigentlich.
Jetzt mal eine Frage zu dem Produkt, weniger der Verpackung als vielmehr zu dem Zugang zum Produkt. Wie verkauft ihr euch? Also sind das dann monatliche Abos? Ist das ein mit ChatGPT vergleichbares Fenster, über das ich dann Eingaben machen kann? Wie läuft das bei euch eigentlich?
Ja, also es ist so klassisch Software as a Service, wie man es ja dann heute nennt. Das heißt, man lizenziert die Software über ein Jahr, 12 Monate, hat dann die verschiedenen Use-Cases, ne, wir nennen das dann Apps. Also es gibt eine App für Verpackungen, gibt eine App für Shelf, gibt eine App für TikTok, gibt eine App für, ne, so. Hat man eine Plattform mit den ganzen Apps, mit denen man dann seine Werbemittel testen kann. Und der Rahmen vom Finanziellen her kommt drauf an, wie viele Leute im Unternehmen das dann nutzen. Ne?
Also das übliche SaaS-Modell.
Das übliche SaaS-Modell.
Okay. Und wo beginnt das? Also sagen wir mal, ich bin jetzt Creator und TikTok klingt interessant und lebe davon, naja, mittelprächtig, aber es geht einigermaßen und ich mache mir schon ein bisschen Gedanken und will ja sage, gut, also 20 Euro für ChatGPT habe ich auch. Und wie sieht's bei euch aus?
Okay, also bei uns ist schon ein bisschen teurer, das ist schon dann Enterprise-Level, ne, bei uns. Also das fängt dann so an bei rund 25.000 Euro pro Jahr. Also für diese ganzen Apps, ne, da merkt man schon, also du hast dann ein Shopper-Team, das sind ja dann verschiedene Teams und dann hast du auch verschieden viele Leute. Also das ist jetzt ganz so wie bei, die Eintrittsbarriere ist nicht ganz so gering wie bei GPT.
Okay, also ihr wollt bewusst, und da bin ich jetzt wieder bei den Marktsegmenten, ihr wollt bewusst professionelle Marketingorganisationen, Marketingabteilungen haben und nicht irgendwo ins Massengeschäft einsteigen, weil das ist ja eine ganz andere Baustelle.
Ja, das ist eine andere Baustelle, das ist ein anderes Geschäftsmodell, das hat auch vom Produktsetup ist das sehr anders, ne? Also das ist für uns der Fokus, sind Marketing-Profis. Das können kleine Agenturen sein, für die gibt es dann nochmal speziellere Konditionen, so, aber das sind wirklich Marketing-Organisationen. Also eine Firma, die keine Marketing-Abteilung hat, ist eigentlich erstmal nicht so unsere Zielgruppe im Moment.
Selbst in den Marketingabteilungen war es, also ich komme aus dem E-Mail-Marketing und in den so Anfang der 2000er Jahre musste man Unternehmen noch davon überzeugen, dass man für eine E-Mail-Versandsoftware Geld bezahlen muss. Inzwischen ist das relativ bekannt, aber damals war es noch nicht. Das heißt, die haben eine Person bezahlt, aber die Software sollte gratis sein und auch 10 Euro im Monat waren nicht drin. So ungefähr. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber in die Richtung. Wie weit sieht das bei euch so aus, dass der Markt sich entwickelt und eine Bereitschaft, eine Zahlungsbereitschaft steigt? Oder wird das weggenommen von irgendwelchen Gratis-Systemen, die das Niedrigpreissegment dann bedienen?
Das, ja, also du hast natürlich die Frage, lohnt sich dieses Invest? Ne? So, also wenn wir jetzt mal 25.000 oder 30.000 Euro nehmen, lohnt sich das Invest oder nehme ich nicht lieber die 30.000 und schalte noch ein bisschen mehr, habe noch ein bisschen mehr Media-Budget. Und der Pain-Point ist eigentlich, dass über 90% der Assets, die rausgehen, werden nicht getestet. Die gehen einfach raus. So. Und wenn wir dann diese alte Formel nehmen, 50% dann funktioniert, ich weiß noch nicht welche, so, dann, und ich aber jetzt weiß, welches funktioniert und welches nicht, dann habe ich einen höheren ROI. Also es haben Kunden, wir selber haben ja die Kundendaten nicht, aber die es validiert haben, die dann die Performance-Daten haben, die konnten zeigen, dass sie, also zum Beispiel Procter konnte zeigen, dass diejenigen Assets, die gegen diese Best Practices delivern, also die da in Stimmen, dass die über 100% bessere Add-to-Cart am Ende haben, also wirklich in die Shopping-Cart gelegt werden. So, und dann lohnt sich natürlich diese 30.000 schnell. So, ne, weil du wirklich alle Assets auch testen kannst. Ne, so. Und im Moment gehen immer mehr Assets raus ungetestet. Früher hattest, als ich anfing, hattest eine Kampagne gehabt, TV, Print, ein bisschen Out of Home, das war's. So. Und das hast du dann auch gepretestet. So. Also, diese Idee, dass Pretesten was hilft, ich glaube, das ist klar. Du kannst es dir nur im Moment nicht leisten. So. Und jetzt damit kannst du alle deine Assets testen.
Das heißt also, diese, Procter & Gamble, Unilever hast du genannt, die haben ihre Abteilung auch verpflichtet, dann wirklich 100% auch zu testen, dass einfach nichts ungetestet rausgeht.
Teils, teils. Also teils ist es verpflichtend, teils ist es ein Angebot. Ne? Das ist ein bisschen politisch da auch. Ne?
Na klar.
Da reinbringst, genau. Und das muss ja auch in die Prozesse passen. Also stell dir vor, du hast irgendeinen Prozess, der sehr schnelllebig ist. Ne? So, du testest ein Asset, bevor du schaltest und siehst Probleme, hast aber überhaupt gar keine Zeit mehr, was zu tun, weil du einfach am nächsten Tag muss es raus. So. In den Fällen machen wir eher Post-Flight, also nachträglich eine Analyse und gucken dann, okay, welche Sachen waren gut, was war schlecht, was können wir nächste Kampagne ändern. Also ne, du hast entweder Pre-Flight oder Post-Flight, beides geht. Das muss halt auch in die Prozesse passen. So, ne, du willst ja da keinen Showstopper reinbauen, dann das ist keine gute Idee.
Ja. Erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion mit den Betreffzeilentesten. Also Betreffzeilen sind in E-Mails der entscheidende Hebel. Aber das Testen scheitert eben daran, dass es in der Praxis zu viel ist. Und jetzt könnte aber, wenn es einen Automatismus gäbe, der immer schon vorher sagt, lass die Finger davon, lass diese Betreffzeile, ich habe hier zwei Alternativen, würde natürlich erheblich beitragen zur Verbesserung der Gesamtleistung des E-Mail-Marketing, der Effizienz und auch der Effektivität. Und so genau diesen Ansatz verfolgt ihr. Das heißt also, ich bekomme relativ easy, ohne dass ich allzu viel bekomme ich schnell Ergebnisse. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also weißt, was wird funktionieren, welche der Alternativen wird besser sein und vor allem warum. Und wenn du das Warum kennst, kannst du auch optimieren oder du nimmst halt das Beste und gehst. Und lernst dann am Ende nochmal. Ne? So, also das ist die Idee.
Ich bin jetzt ein B2B-Unternehmen und hab eine Banneranzeige, eine Anzeige in LinkedIn, die ich schalten will. Und wie bequem ist das jetzt? Also ich nehme das, was ich vorhabe, lade das einmal kurz hoch und krieg eine Antwort.
Genau, im Schnitt dauert es 2 Minuten, dann hast du deine Antwort.
Okay, gut. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die sinnvoll ist und die ja durchaus machbar ist. Und dieser Prozess ist nochmal automatisiert über automatische Anfragen bei manchen Unternehmen, die da besonders schnell sind.
Die eine bestimmte Masse haben. Ne? Das ist dann über API, ne? Also du hast eine Maschinen-zu-Maschinen-Schnittstelle da. Ne? So. Und dann kannst du das auch ins Digital Asset Management System einbinden. Ne, um zu sagen, also es gibt Kunden, die gehen ein bisschen dahin zu sagen, wir schalten das sozusagen als Gate, also als Schranke in den Prozess. Und wenn die Agentur was hochlädt, was nicht gut genug ist, dann wird es nicht geschaltet und die Agentur wird nicht bezahlt. Ne, so, weil sie einfach sozusagen Qualität einfordern. So, also da gibt's die unterschiedlichsten, aber das hat auch immer eine politische Ebene und das dann mehr. Wirklich, wie weit will ich das treiben? Ne? Aber möglich ist es.
Okay. Dirk, gibt es noch irgendwas, was du nicht gesagt hast oder irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was du noch für wichtig hältst?
Nee, ich glaube, nur wichtig ist, dass man wirklich immer bei KI immer sehr vom Use Case herkommt. Weil möglich ist immer viel. Und dass man sich sehr genau überlegt, wer soll was, wann, damit eigentlich, warum entscheiden und tun. Und ich glaube, das ist so mein Appell an alle deine Zuhörerinnen, sich das immer sehr, sehr genau zu überlegen, weil möglich ist viel. Ne? So, Schlusswort.
Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.